Wir hatten letzten Monat bei uns in der Gemeinde, in Andreas Gemeinde Mülheim, Frauentage unter der Überschrift Du bist die Krönung. Also wir waren da mit ungefähr 40 Frauen zusammen und haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht darüber, wie Gott uns sieht, wie er uns einlädt, als seine Töchter zu leben, als Königstöchter, was das heißt, was es bedeutet, in dieser Freiheit einer Königstochter zu leben, was uns vielleicht manchmal auch daran hindert und wie wir eben diese Hindernisse auch überwinden können. Und dabei haben wir ein paar spannende Entdeckungen gemacht und den einen oder anderen Schatz zutage gefördert. Und die Predigt sonntags dann, Predigt sonntags richtete sich dann an Frauen und Männer, logischerweise. Und die habe ich euch heute mitgebracht, denn auch ihr seid die Krönung. Geschaffen von Gott, kunstvoll erdacht und kreiert, um mit ihm in einer Beziehung zu leben. Gott, der uns einlädt, der uns einfach mit Würde ausstattet und der sich danach sehnt, eben in so einer liebevollen, vertrauensvollen Beziehung mit uns zu leben. Dass wir seine Kinder sind, Königskinder. Ja, und ich schaue mich um und was sehe ich? Einzigartige Frauen und Männer, die von Gott wirklich berufen sind in die Beziehung mit ihm hinein. Lauter gekrönte Häupter. Ja, was gehört zu einem gekrönten Haupt üblicherweise dazu? Logisch, eine Krone. Nun ist das mit so einer Krone manchmal eine Sache. Also kürzlich bin ich auf einen Artikel gestoßen. Da ging es um ein Interview, das irgendwie BBC Anfang letzten Jahres mit der Queen durchgeführt hat. Und da war die Überschrift über diesem Artikel schwer und wackelig. Queen plaudert über die Krone. Ja, und in diesem Interview hat sie halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, wie es für sie war, zum Beispiel als sie im Alter von 25 Jahren nach dem Tod ihres Vaters Königin wurde, wie sie die Krönungszeremonie für sich erlebt hat in der Westminster Abbey. Und auch sie erzählt dann auch von der Vater hin in einer goldenen Kutsche. Das klingt ja jetzt auch ziemlich märchenhaft eigentlich, aber sie sagte, nee, das sei ganz schön unbequem, in so einer Kutsche zu fahren, so. Und dann hat sie eben auch von der Sache mit der Krone erzählt. Also im Fall der Queen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, weil da gibt es nämlich viel zu lernen. Die wiegt rund 1,3 Kilogramm und ist mit 2.868 Diamanten, 17 Saphiren, 11 Smaragden und dann auch Hunderten von Perlen besetzt. Ja, und dann sagte die Queen, ja, man könne gar nicht so runterschauen, ne, wenn man jetzt so eine Rede halten und ablesen möchte. Weil wenn man runterschaut, meint sie, dann könnte man sich glatt das Genick brechen oder die Krone fällt dann runter oder so. Also müsste man schon das Blatt nach oben heben, um den Kopf jetzt irgendwie gerade zu halten. Also mit so einer Krone ist das wohl gar nicht so einfach. Das Gewicht kann ganz schön drücken, aber ich schätze mal, dass manchen Monarchen die Verantwortung noch viel mehr drückt als das Gewicht der Krone. Ja, aber wie merkte die Queen am Ende ihres Interviews so schön an? Sie sagte, Kronen haben so einige Nachteile, aber sie sind doch recht wichtige Dinge. Warum wohl wichtig? Naja, weil sie ein Ausdruck der Macht und der Würde eines Herrschers oder einer Herrscherin sind. Und auch in der Bibel ist die Krone eben das übliche Zeichen für Königtum und für Sieg, aber eben auch so eine Auszeichnung, also ein Symbol für Ehre eben auch. Ja, wie geht es dir mit der Krone, die du so trägst? Ist sie dir mehr Last als Freude? Zeigst du dich gerne mit ihr? Hast du sie überhaupt schon entdeckt? Denkst du, dass du überhaupt eine Krone trägst? So oder so, ich wünsche uns heute, dass wir die Krone entdecken, die Gott uns schenkt und dass wir sie mit Würde tragen und weil sie einfach wertvoller ist, als jede Krone dieser Welt es jemals sein könnte. Es ist die Krone der Ehre und Herrlichkeit und von dieser Krone spricht David in einem seiner Psalmen, in Psalm 8. Ich lese sie mal gerade vor, falls ihr ihn nicht auswendig könnt. Ja? Kann ja sein. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel und die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Das ist mal ein Lied, oder? Und ich stelle mir das so vor, wie der junge David so als Hirte da bei seinen Schafen sitzt in der Nacht und wie er in den Himmel aufschaut und in ehrfürchtiges Staunen gerät. Also um ihn herum ist es dunkel, es ist ruhig, die Schafe sind versorgt, sie schlafen sicher in der Nähe ihres Hirten, der auf sie aufpasst. Und David lauscht da nochmal so in die Nacht hinein, nichts Verdächtiges zu hören. Er entspannt sich, lockert seine Schultern, lehnt sich zurück und blickt so in die sternklare Nacht hinein. Ein ganzer Himmel voller Sterne. Und David schießen die Tränen in die Augen und er spürt förmlich, wie sein Herz sich weitet. Und ihm geht auf, wie unfassbar groß Gott ist und wie klein dagegen der Mensch ist. Und er wird förmlich von dieser Erkenntnis durchflutet, welche Würde und welchen Wert der große Schöpfer Gott seinem Geschöpf Mensch einräumt. Wie er sich um den Menschen kümmert, für ihn sorgt, wie er ihn als sein Ebenbild mit Schönheit und Würde ausstattet, ihn kunstvoll gestaltet, nur wenig niedriger als sich selbst macht, wie er den Menschen adelt, ihm Anteil gibt an dem, was ihm gehört, ihn mit Ehre und Herrlichkeit krönt, wie er ihm die Schöpfung anvertraut und ihm zutraut, gut für sie zu sorgen, obwohl er uns durch und durch kennt. Wir sind gekrönt. Und wie das mit einer Krone so ist, sie zu tragen, bedeutet eben auch Verantwortung. Die Spuren der Krone, die wir hier im Psalm 8 sehen, von der hier im Psalm 8 die Rede ist, die reichen bis an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurück. Könnt ihr schon auf den ersten Seiten der Bibel verfolgen, wo von der Erschaffung des Menschen die Rede ist. Fangt einfach ganz von vorne an, hinterm Inhaltsverzeichnis, immer so weiter, dass das wunderbar beschrieben, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Und heute möchte ich nur kurz auf zwei Verse aus 1. Mose 1 eingehen, die wichtig sind, damit wir die Sache mit der Krone richtig verstehen. 1. Mose 1, 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Der Mensch ist zu Gott hin geschaffen, also auf ihn bezogen, um mit Gott in einer Beziehung zu leben, gegenüber. Und der Mensch ist nach Gottes Vorbild geschaffen. Also Gott legt sein Wesen, seine Art, seine Schönheit in uns Menschen hinein. Und er gibt dem Menschen damit Anteil an seiner Herrlichkeit. Und in der Verbindung mit Gott spiegeln wir Menschen diese Herrlichkeit Gottes auch wieder. Manchmal ist es ja so, dass wir Menschen uns geehrt fühlen, wenn jemand, den wir sehr achten und respektieren, dessen Wort uns wichtig ist, wenn er sich mit uns befasst. Ja, wenn er sich Zeit für uns nimmt, wenn er uns einfach Beachtung schenkt. Wie viel größer ist die Ehre, mit der der allmächtige Gott uns krönt, dass er sich ganz eng mit uns verbindet. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Als er noch klein war, fragte mich einer unserer Söhne mal: Mama, sind Frauen auch Menschen? Da könnte man natürlich jetzt schon mal so, ja, sich Gedanken machen, ne? Was dem kleinen Kerl da so im Kopf rumgeht. Aber soweit ich mich erinnere, war er einfach nur verwirrt, weil es der Mann und der Mensch, aber die Frau heißt. Naja, jedenfalls konnte ich ihm frohen Herzens versichern: Ja, mein Schatz, Männer sind Menschen und Frauen auch. Wenn wir uns jetzt diese Aussage hier aus 1. Mose 1 anschauen, dann führt die uns sogar noch weiter. Nicht nur Männer sind Menschen und Frauen auch, sondern Mann und Frau gemeinsam sind Mensch. Sie sind unterschiedlich von Gott geschaffen, aber sie sind gemeinsam Mensch. Gemeinsam gesegnet, gemeinsam beauftragt, gemeinsam gekrönt. Gemeinsam spiegeln sie Gottes Herrlichkeit wider und gemeinsam gilt ihnen Gottes Verheißung. Über die Unterschiedlichkeit von Frau und Mann ist ja zu allen Zeiten viel diskutiert worden, auch die damit verbundenen Spannungen so im Miteinander. Es wurde gestritten, es wurden unglaublich viele kluge Artikel geschrieben, es wurden noch viel mehr Witze gerissen. Viele, viele schlechte Witze. Manche auch gut, aber viel mehr schlechte Witze. Ja, in der Bibel sehen wir, dass diese Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, dass die Frauen und Männer gar nicht auseinanderbringen muss, weil sie eben von Gott so gewollt ist. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und dabei hat er sich was gedacht. Und beide gemeinsam sind Gottes Ebenbild, tragen Gottes Wesenszüge in sich. Ja, weder Mann noch Frau können dies alleine tun, sondern sie tun das gemeinsam in ihrem So-Sein und in ihrer Unterschiedlichkeit. Wenn ab heute alle Männer wie Frauen wären und alle Frauen wie Männer oder alle Frauen wie Männer, dann würden viele Facetten von Gottes Wesen sich gar nicht mehr in seinen Kindern widerspiegeln und unsere Welt wäre um ein vieles ärmer. In seinem Buch Gemeinsam gesegnet, da geht es um das Miteinander von Männern und Frauen in der Gemeinde, macht Ulrich Neuenhausen, der Autor, deutlich, was die Gemeinde verliert, wenn Männer und Frauen sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Er schreibt: Wo sich Männer gegen Frauen durchsetzen und ohne Rücksicht ihren eigenen Stil fahren, haben sie vom Glanz Gottes verloren. Wo Frauen sich gegen Männer durchsetzen, haben sie vom Glanz Gottes verloren. Wo Frauen von Männern als Bedrohung verstanden werden, wo ihr Wesen belächelt und ihre Meinung ignoriert wird, da hat die Gemeinde vom Glanz Gottes verloren. Wo Männer nur als Machos wahrgenommen werden und ihr Ehrgeiz nur belächelt wird, da hat die Gemeinde vom Glanz Gottes verloren. Gott hat uns als Männer und Frauen geschaffen, unterschiedlich, aber er traut uns zu, in dieser Welt gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, in dieser Welt gemeinsam zu leben und gemeinsam diese Welt zu gestalten. Dass wir uns ergänzen und uns gegenseitig unterstützen, statt miteinander zu konkurrieren. Und dass wir voneinander lernen, statt uns durch krampfhafte Gleichmacherei der Vielfalt zu berauben, die Gott uns schenkt. Was für ein Segen ist es, wenn Männer und Frauen in ihrer Unterschiedlichkeit sich gegenseitig wertschätzen und einander unterstützen, wenn sie gemeinsam Gott loben und ihm dienen. In der Bibel können wir ganz viel von diesen Segensspuren entdecken, wenn wir uns anschauen, wie Frauen und Männer dort miteinander leben, wie sie sich auch gegenseitig in ihrer Berufung stützen und sich zu Gottes Ehre gebrauchen lassen. Miriam und Aaron zum Beispiel wurden von Gott, ihrem Bruder Mose, an die Seite gestellt bei dieser riesengroßen Aufgabe, das Volk aus der Sklaverei in Ägypten ins verheißene Land zu bringen. Die Prophetin und Richterin Deborah, die befahl dem israelitischen Militäroberhaupt Barak, der hieß Barak, so, nochmal, also Deborah war die Prophetin und die befahl eben dem Barak, den Kampf gegen Sisera zu eröffnen. Hatte er ein bisschen Bedenken, aber dann erklärte sie sich auf sein Drängen hin bereit, dass sie ihn begleitet und ihn unterstützt. Und Gott hat sie gemeinsam gebraucht, um ihm den Sieg zu schenken. Der Jude Mordechai, der erinnerte seine Cousine Esther daran, wer sie war und woher sie kam. Und er ermahnte sie, sich auch als Königin und Ehefrau des persischen Königs von Gott gebrauchen zu lassen und für Erfolg einzutreten. Und gemeinsam gelang es Esther und Mordechai, einen Befehl zur Ausrottung der Juden zu vereiteln und das Volk zu retten. Abigail, das war die Ehefrau von Nabal, einem sehr krassen Typen, also furchtbarer, sehr boshafter Mann. Und Nabal, der hat David, als er mit seinen Männern auf der Flucht vor Saul war, die erbetene Gastfreundschaft verweigert. Und David wurde unheimlich sauer und wollte sich an Nabal rächen. Und Abigail, die hat das mitbekommen und die ist David und seinen Männern entgegengezogen und hat mit David gesprochen, hat ihn an seine Berufung erinnert, hat ihn auch so die Konsequenzen dessen aufgezeigt, wenn er da jetzt seiner Wut so freien Lauf lässt. Und damit hat sie nicht nur ihrem Mann das Leben gerettet, sondern sie hat auch Davids Berufung geschützt. Maria, die von Gott als Mutter für Jesus ausgesucht wurde und Josef, der Maria geheiratet hat, und sich als Pflegevater für Jesus zur Verfügung gestellt hat und damit mit in diese Berufung hineingetreten ist und sich gemeinsam mit seiner Frau hat gebrauchen lassen. Die Geschwister Maria, Martha und Lazarus, enge Freunde von Jesus. Und in der Bibel wird beschrieben, wie diese Geschwister auch Jesus gut getan haben. Er war ja oft bei ihnen zu Gast in ihrem Haus, aber auch gerade in seinen letzten Tagen haben sie einfach ihm noch sehr wohlgetan. Priscilla und Aquila, ein Ehepaar, das zu den ersten Christen gehörte, sie waren ja als Missionare tätig, eng verbunden mit Paulus. Während seiner zweiten Missionsreise hat er ja eine ganze Zeit auch bei den beiden gelebt. Und als er dann weitergezogen ist nach Ephesus, da sind Priscilla und Aquila mitgekommen, haben sich dort angesiedelt, sind auch geblieben, als er wieder weitergezogen ist. Und in Ephesus haben sie Apollos kennengelernt, ein Mann aus Alexandria, der in der Synagoge gepredigt hat. Sie haben ihn dort gehört und haben gesehen, dass da noch so ein bisschen an einigen Stellen er noch ein bisschen Unterstützung und Nachhilfe gebrauchen kann. Und sie haben Apollos dann zu sich aufgenommen, haben ihm Unterricht erteilt und haben ihm damit eine solide Grundlage für seinen weiteren Dienst gegeben. Das sind nur ein paar wenige Beispiele, die zeigen, wie bereichernd es ist und was für ein Segen das bedeutet, wenn Männer und Frauen sich wirklich gemeinsam von Gott gebrauchen lassen und wenn sie sich auch in ihrer Berufung unterstützen. Ja, das ist so wichtig. Und ich finde, das macht so einen Mut. Guckt euch diese Geschichten zu Hause mal in Ruhe an. Wenn ihr damit durch seid, dann könnt ihr euch den nächsten widmen. Also da gibt es wirklich viel zu entdecken. Gott krönt Menschen mit Ehre und Herrlichkeit. Und er will, dass wir wirklich als Gekrönte auch leben, in dieser vertrauensvollen, engen Beziehung mit ihm. Und so wird uns in 1. Mose 2 ja auch das Leben beschrieben, ne? Wie es am Anfang war, als die ersten Menschen so mit Gott führten, Adam und Eva, lebten mit Gott gemeinsam in einem total schönen Umfeld da im Garten Eden, einem fruchtbaren, üppigen Garten, ein Lebensumfeld, das Gott extra für sie geschaffen hat. Und das war großartig. Und sie waren nackt, machte aber nichts, weil die haben sich überhaupt nicht geschämt, weil sie brauchten keinerlei Schutz von außen, weil sie lebten in einem völlig angstfreien Raum. Nur Vertrauen, Liebe und Vertrauen. Ja, und deshalb mussten sie sich nicht verstecken. Sie waren frei, sich ganz so zu zeigen, wie sie sind. Und das änderte sich schlagartig, als Eva sich einreden ließ, dass Gott dem Menschen was vorenthalten will. Ja, dass er letztlich nur Angst um seine Macht hat. Ja, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Und in Eva wurden Begehrlichkeiten wach und schließlich wurde dann diese dieser Wunsch, nach der verbotenen Frucht zu greifen, übermächtig. Und sie hat nachgegeben, und einer der größten Lügen der Menschheitsgeschichte seitdem ist, dass wir Menschen es ohne Gott schaffen. Ja, dass wir auch ohne ihn ganz gut herrschen können und ganz gut leben können. Was daraus wird, das können wir durch die ganze Menschheitsgeschichte beobachten, seit dieser ersten Abkehr von Gott bis zum heutigen Tage. Missbrauch, Unrecht, Angst, Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung, Zerstörung. Alle Versuche, wirklich ein menschlich gerechtes System zu schaffen, in dem wirklich niemand irgendwie ausgebeutet und übervorteilt wird, die scheitern. Woran? An der Gier von uns Menschen. Unserem Egoismus. Der Mensch will sein wie Gott. Und statt die von Gott geschenkte Krone wirklich in Würde zu tragen und für den Schöpfer und seine Ziele sich einzusetzen, dreht der Mensch sich um sich selbst und will sein eigenes, kleines oder auch mittelgroßes oder auch großes Reich schaffen, auf Kosten anderer. Und da muss ich gar nicht mal zu irgendwelchen Kriegsverbrechern schauen oder nur in irgendwelche Unrechtssysteme, da reicht mir schon der Blick in mein eigenes Herz. Ja, weil da entdecke ich immer wieder die Tendenz, Unfrieden zu schaffen, einfach zu gucken, dass ich nicht zu kurz komme. Ja, meine Ziele werden dann so groß. Ja, dann will ich meinen Kopf durchsetzen. Dann will ich andere vor den Karren meiner Wünsche und meiner Erwartungen spannen. Und das ist meilenweit entfernt von dem, wie Gott mich geschaffen hat und wozu er mich beruft. Und hier merke ich wirklich, wie sehr ich Gott brauche, wie ich auf ihn angewiesen bin, wenn ich wirklich als Gekrönte leben will. Und das will ich ja. Und das ist ja auch, wozu Gott seine Menschen nach wie vor beruft. Und dafür ist Jesus gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat sich hinrichten lassen und er ist auferstanden, damit wir unabhängig von unserer Herkunft, unabhängig von unserer Leistung als Gekrönte leben können, als Königskinder Gottes. Und das ist Gottes Wille für seine Menschen. Er hat uns kunstvoll erdacht und er hat uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und als Gekrönte zu leben, als Gekrönte Gottes zu leben, dafür braucht es nicht mehr, als Jesus Christus in unser Herz aufzunehmen. Mit Jesus schenkt Gott uns ein neues Leben als seine Kinder und er erhebt uns damit in den Stand von Königskindern. Und das kann mir in meinem schnellen und übervollen Alltag immer mal wieder abhanden kommen. Ja, da sind so viele laute Stimmen, die um meine Aufmerksamkeit buhlen, die mir was anderes einreden. Und da geht Gottes Stimme schnell mal unter. Und dann beiße ich die Zähne zusammen und kämpfe mich durch, reagiere irgendwie auf das, was mir begegnet, versuche, alles zu schaffen, dass ich den Anschluss noch irgendwie halten kann, dass ich ordentlich noch mitmischen kann. Auch die Angst treibt mich an, zu kurz zu kommen und so. Vielleicht fühle ich mich auch schon längst abgehängt. Ja, vielleicht denke ich, ich habe den Anschluss schon längst verloren. Und dann ziehe ich mich zurück und werde zynisch und bitter, tue mir selbst leid, lecke meine Wunden, reagiere vorwurfsvoll. Und das eigentliche Problem in diesem ganzen Ding ist gar nicht das, was von außen an uns herankommt, sondern das wirkliche Problem ist, wenn wir den Kontakt zu Jesus Christus verlieren. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann sehen wir, dass Jesus, als er auf der Erde lebte, dass er auch immer von Menschen umringt war, ständig wollte da irgendwer irgendwas von ihm, Antworten auf Lebensfragen, Hilfe, Zuspruch, Heilung, Vergebung und so. Ne? Also nicht nur Jesu Tod als Höhepunkt seines Wirkens, sondern wirklich von Anfang an war sein Leben auf dieser Erde extrem herausfordernd. Längst nicht alle waren Jesus wohlgesonnen. Er wurde auch angegriffen, verfolgt, missachtet und bedroht. Und was ist wohl der Grund, dass Jesus dennoch so leben konnte, wie er das getan hat? Jesus lebte in der völligen Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel. Er hat sich immer wieder aus dem Trubel zurückgezogen, hat sich die Liebe seines Vaters zusprechen lassen, hat sein Herz von ihm stärken lassen, hat sich neu ausrichten lassen. Jesus wusste, wer er war, und er ruhte auch in den stürmischen Zeiten seines Lebens in seiner Identität als Sohn Gottes. Und deshalb konnte er so leben. Und manchmal meine ich, keine Zeit zu haben, ne? Die Beziehung mit Jesus zu pflegen, ist immer so viel anderes zu tun und so. Aber das tut meinem Herzen auf Dauer nicht gut. Ich fange an zu vergessen, wer ich bin. Und ich weiß nicht, wie sich das bei euch bemerkbar macht, wenn ihr anfangt zu vergessen, wer ihr in Jesus seid. Ich merke das daran, dass ich extrem ungeduldig werde, bin sowieso schon kein so super geduldiger Mensch, aber ich werde noch ungeduldiger, werde unzufrieden, reagiere auch sehr oft ungehalten und ungerecht. Mein Ton wird rauer, habe dann so zynische Sprüche drauf, die ich selbst ziemlich bescheuert finde, wenn ich mir zuhöre. Und das Schlimmste, ich fange an zu knatschen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Und wenn ich mir dann zuhöre, denke ich, aber ich komme da nicht raus. Und ich bin so richtig, vielleicht kennt ihr das ja gar nicht, aber knatscht. Vielleicht kennt ihr jemanden, der knatscht. Ich is manchmal. Mensch, genau, so klingt das dann. Und ich bin viel schneller bereit, anderen böse Absicht zu unterstellen, in dem, was sie tun und was sie sagen. Oder was sie auch nicht tun, was ich mir aber wünsche. Und allerspätestens dann merke ich, jetzt brauche ich dringend Audienz beim Höchsten. Ich muss mich einfach zurückziehen. Und ich brauche wirklich diese Zeit mit Gott, diese ungestörte Zeit, in der ich mir wirklich seine Liebe zusprechen lasse. Und in der ich mich daran erinnern lasse, wer ich in Jesus Christus bin. Weil je mehr ich in meiner Identität in Jesus Christus ruhe, desto geringer wird auch mein Bedürfnis, andere Menschen niederzumachen. Weil wann mache ich den anderen Menschen klein? Wenn ich mich selbst klein fühle und größer werden will, dann mache ich andere klein. Manchmal auch, wenn ich mich bedroht fühle, ne, gibt es ja auch, dass irgendwas an dem anderen mir irgendwie Angst macht oder so. Vielleicht habe ich auch Angst, der andere nimmt mir was weg. Wenn ich aber weiß, wer ich in Jesus Christus bin und davon erfüllt bin und mich darüber freue, dann kann ich auch andere Menschen, auch die, die völlig anders sind als ich, in ihrer Andersartigkeit als Bereicherung wahrnehmen. Nicht mehr als Bedrohung, sondern als Bereicherung. Ey, so viele verschiedene, schöne, gekrönte Häupter. Und ich bin eins davon. Astrein. Jesus, das gekrönte Haupt überhaupt. Der erste, einzig wahre König der Könige, kam als hilfloses Kind in diese Welt, hat sich völlig klein gemacht. Ganz unscheinbar, total leicht zu übersehen. Das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, der alle Qualen auf sich genommen hat, damit wir wirklich ganz frei in einer ganz vertrauensvollen Beziehung mit ihm leben können. Er hat das auf sich genommen, um uns Menschen zu retten, hat sich quälen, schlagen, anspucken lassen, verspotten lassen. Er wurde mit einer Dornenkrone gekrönt. Und hier wurde die Krone als Ausdruck von Macht und Würde und Herrschaft ins Gegenteil verkehrt. Sie wurde als Instrument benutzt, um Jesus zu verspotten, der Lächerlichkeit preiszugeben. Und Jesus hat auch das in der ihm eigenen Würde getragen. Und er ist gestorben und auferstanden, um uns mit Gott, dem Vater, zu verbinden. Dass wir durch ihn die Krone des Lebens empfangen. Und damit hat er diese Dornenkrone wieder umgedeutet. Und aus diesem Symbol des Spotts wurde eben durch seinen Träger das Symbol des Sieges und der Liebe. Mit Jesus schenkt Gott uns alles, was wir zum Leben brauchen. Alles. Und in ihm können wir wirklich als gekrönte Häupter leben. In der Würde und Freiheit der Königssöhne und Königstöchter Gottes. Und als solche dürfen wir wirklich ganz vertrauensvoll mit unserem himmlischen Vater leben, dürfen uns in sein Handeln einbeziehen und zu seiner Ehre gebrauchen lassen. Und wir dürfen mit David einstimmen, wirklich in diesen gewaltigen Chor derer, die Gott loben und die schon hier und jetzt voller Freude mit ihrem ganzen Leben bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Amen. Lass uns noch beten. Ja, lieber Herr, danke für deine Schönheit, für deine Pracht und Majestät. Danke für deine Macht. Danke für deine Würde. Und danke, Herr, dass du uns Menschen an all dem beteiligen willst. Dass du uns erhebst. Dass du uns siehst. Dass du uns achtest. Dass du uns mit Ehre und Herrlichkeit, mit Schönheit und Würde, mit Leben krönst. Herr, und das können wir uns gar nicht tief genug in unser Herz hineinsinken lassen. Und das ist so großartig, wie du uns auch so ganz verschieden geschaffen hast. Als Männer und Frauen, aber auch als ganz unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Sehnsüchten, Träumen, Gaben, mit Stärken und mit Schwächen. Und all das darf vor dir sein. Wir dürfen die sein, die wir sind und dürfen unsere Identität in dir haben. Danke, Herr, lass uns nicht vergessen, wer wir sind und wie du uns siehst. Und Herr, wo wir das noch nicht wirklich begriffen haben, bitte ich dich, dass du deine Wahrheit in unsere Herzen ganz tief hineinpflanzt und dass dein Wort in uns Wurzeln schlägt und dass wir wirklich erfüllt sind von deiner Liebe. Und danke, dass deine Liebe hindurchstrahlt auf die Menschen um uns her und dass wir auch dazu dienen dürfen, dass wir uns von dir gebrauchen lassen dürfen, damit noch viele, viele Menschen erkennen, wer du bist, dass sie dich kennenlernen und ja, wir alle gemeinsam dich loben. Danke, Herr, dass du bist, der du bist. Dir gebührt die Ehre. Amen.